Genau, heute das Thema der Predigt ist, wie ihr schon seht, kennst du schon Jesus? Jetzt bist du vielleicht schon etwas länger Christ und denkst dir so, na, ich kenne Jesus, klar. Genau, aber wir als YoPro-Bibelkreis sind die jungen Berufstätigen in der Gemeinde. Wir haben uns so gedacht, ja, wir wissen so ziemlich gut, wer Jesus war, aber wie war er eigentlich? Also wenn ich jetzt wirklich mal mit meinen Freunden am Tisch sitze und sagen müsste, Jesus, ich habe heute jemanden kennengelernt, den Herrn Jesus, den Herrn Christus mit Nachnamen. Und genau, wie war er eigentlich so als Typ? Also vielleicht hast du einen Kumpel und du sagst, ach, der ist ein lustiger Typ oder das ist zielstrebig. Aber wie war Jesus eigentlich? Weil es gibt eigentlich recht wenige Stellen, ist uns aufgefallen, in der Bibel, wo Jesus konkret seinen eigenen Charakter beschreibt. Einfach konkret mal sagt, ich bin so und so. Und tatsächlich, also ich bin ja ein großer Christoph Müller-Fan, wie viele wissen. Und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur eine Stelle, wo Jesus sagt, ich bin so und so. Weiß jemand, wo die wohl steht? Ciao. Cool. Wir sollten öfters so Quizzes machen, das gefällt mir. Ja, also nächste Folie, ihr habt es ertappt. Genau, in Matthäus 11, 28... da steht, oder gerade im 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und vielleicht liege ich jetzt falsch, aber ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo wirklich Jesus konkret sagt, ich bin so und so, ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. Und deswegen haben wir uns jetzt so eine Serie vorgenommen. Wir haben es Have You Met Jesus genannt, aber generell geht es darum, kennst du schon Jesus? Wie war Jesus? Was können wir über ihn lernen, wie er wirklich war? Und wir wollen einfach Gott dadurch näher kommen. Und ich hoffe jetzt auch in dieser Predigt, so unser Ziel, glaube ich, ist einfach Gott näher zu kommen, mehr zu verstehen, wer war Jesus, wie war Jesus. Genau, und dazu wollen wir uns heute eine Geschichte anschauen. Im Johannes 11. Es ging schnell mit dem Matthäus 11, 29. Ich muss mehr Fragen vorbereiten nächstes Jahr. Genau, das ist die Geschichte vom Auferweckung des Lazarus. Und ich glaube, das Coole an so Geschichten oder generell sowas ist, dass man ganz gut lernen kann, wie anhand der Reaktionen von Leuten und wie sie auf bestimmte Situationen reagieren und handeln, was sie für einen Charakter haben oder was das über deren Wesen verrät. Und ich glaube, diese Geschichte vom Auferweckung des Lazarus sagt ganz schön viel, wie Jesus war als Typ. Genau, und wir lesen mal im Vers 1 bis 5. Ich lese im Luther, hoffe, ihr könnt es alle gut verstehen. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Genau, ich trinke mal kurz was. Was mir an dieser Stelle einfach gut gefällt, ist, hier steht, der, den du lieb hast, liegt krank. Oder er sagt auch, es steht im Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester Lazarus. Und was mir das über Jesus irgendwie zeigt, ist, Jesus schien auch besondere und besonders enge Beziehungen teilweise zu haben. Also, weil manchmal kann ich mir so Jesus vorstellen wie so ein Allround-Superstar, der so durch die Gegend schwebt und weißt du, er hat viel zu tun, viele Helfer, aber vielleicht ist ihm niemand wirklich nah oder hat keine wirklich besten Freunde, Leute, die ihm nahestehen. Aber ich finde es besonders, dass Jesus scheinbar ein nahbarer Mensch war. Er hatte besondere Freundschaften und scheinbar auch in Lazarus, Martha, Maria jemand, den ihm nahestand. Und es ist für mich ermutigend, weil manchmal kann ich so denken, wer bin ich jetzt, um Jesus guter Freund zu sein? Oder vielleicht ist er auf einem ganz anderen Level als ich, aber Jesus ist nicht abgehoben, er ist nahbar, sozial und kann dein guter Freund sein. Und das sind einfach Kleinigkeiten an dieser Stelle, die mir gefällt. Die zeigt, Jesus war nahbar. Genau, und lesen wir weiter im Vers 6 bis 8. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm: Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Ups, ich habe zu weit gelesen. Naja, genau, also gerade Vers 6 bis 8, wo es quasi darum, Jesus will zurück nach Judäa, obwohl er gerade erst verfolgt wurde. Und ich habe letztens so eine Kraftzeit gemacht, wo Alix gerade parallel ihr Frühstück gegessen hat. Und ich musste dann plötzlich lachen, mitten in meiner Kraftzeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lache jetzt nicht so häufig in meiner Kraftzeit. Es ist nicht so, dass übelst viele Jokes in der Bibel stehen. Aber ich musste lachen bei dieser Stelle im Johannes 8, Jesus sagt, bevor Abraham wurde, bin ich. Und alle wollten ihn steinigen. Und ich habe mir so vorgestellt, wie das so wie so ein Rap-Battle ist, so drop the mic, alle rasten aus und alle rennen Jesus hinterher. Und ich musste lachen, weil es gibt so viele Stellen gefühlt, gerade in den Evangelien, wo es wie eine Katz-und-Maus-Jagd zu sein scheint zwischen Jesus, der irgendwas Extremes sagt über sich selbst und dann direkt fast gesteinigt und losgesprintet und schnell versteckt. Und es ist krass. Ich habe auch gedacht, so vielleicht war Jesus voll der Sprinter, so auf 100 Meter, was der so rausgezogen hat. Oder Parkour-Profi, so hat so ein James-Bond-Film, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht Quantum Trost oder so, wo es so diese Dächer-Szene gibt und vielleicht, wenn Jesus im Kino sitzt und die so übereinander so hin und her jagen, rollen, große Sprünge und vielleicht denkt Jesus so, ja, das bin ich und die Pharisäer, wie immer. Wer weiß, ne? Aber ich finde es bemerkenswert, weil gerade im Johannes 10, ein Kapitel vorher, ging es eigentlich darum, dass Jesus wieder fast 2-mal gesteinigt wurde. Wieder 2 krasse Wunder getan, krasse Aussagen, wieder fast gesteinigt. Gerade in Sicherheit gekommen, dann wurde Lazarus krank und was sagte zu seinen Jüngern? Ich will zurück nach Judäa. Ich will zurück, obwohl es gefährlich ist. Und die Jünger natürlich so, bist du verrückt? Also wir sind gerade in Sicherheit gekommen. Und ich finde es bemerkenswert. Ich glaube, das ist eigentlich meine Lieblingseigenschaft an Jesus, ist einfach sein Mut, also in die Herausforderung zu gehen, teilweise sich sogar in Gefahr zu begeben, aber seiner Furcht quasi zu trotzen und Dinge aus Glauben zu tun. Und manchmal kann man denken, ja, vielleicht hatte Jesus gar keine Furcht, er ist Gott selbst. Aber wenn ich an Gethsemane denke und wie er sich dort verhalten hat, dann hat er auf jeden Fall Furcht und war auf jeden Fall aber ist auf jeden Fall einfach dem entgegengetreten, hatte echt Mut. Viele von euch haben bestimmt den Film Matrix gesehen. Und im Matrix gibt es auch so eine Szene, ich bin ein großer Matrix-Fan. Ich habe den erst letztens gesehen und danach war ich aus dem Häuschen eigentlich. Und da der Hauptdarsteller Neo, da gibt es eine Situation, wo sein Freund Morpheus so gefangen genommen wird. Und eigentlich ist es eine aussichtslose Situation. So. Keine Chance, dass man den noch zurückholt. Aber Neo sagt, fasst sich ein Herz und sagt, komm, den holen wir. Und ich bin vor dem Fernseher beinahe ausgeflippt. Ich war so, wie er will den jetzt holen? So. Und ich liebe sowas. Also so generell ein Abenteuer reingehen, Mut zu haben. Und mein persönliches Abenteuer, also ich bin jemand, ich habe eigentlich eine ausgeprägte Komfortzone. Also ich mag es eigentlich nicht so gerne, Dinge zu tun, die abgefahren sind. Aber mir machen Abenteuer trotzdem sehr viel Spaß. Und ich bin nach Indonesien gegangen und das war, glaube ich, mein großes Abenteuer. Gerade nach dem Abitur bin ich mit 18 dann nach Indonesien gegangen. Ich weiß noch, ich saß im Flieger. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich wollte einfach nur, mein Ziel war damals, ich wollte unbedingt ein Entwicklungsland sehen, mal auch so Armut wirklich face-to-face begegnen. Aber ich weiß noch, Indonesien war eher so aus Kontakten entstanden. Ich habe so die ersten 3 Zeilen auf Wikipedia gelesen über Jakarta, was es da so gibt. Aha, 12 Millionen Einwohner, okay, gehen wir hin. Ich weiß auch, im Flugzeug habe ich dann meine Kopfhörer aufgesetzt und war so aufgeregt, war so, Abenteuer. Aber es war wirklich für mich, auch diesen Schritt zu gehen, diesen Mut zu haben, war für mich eine extrem prägende Zeit. Und ich würde echt sagen, die beste Zeit auch meines Lebens. Und gerade auch die Zeit, die mich am meisten mit Gott verbunden hat. Und mein Gefühl ist, auch in meinem Glaubensweg habe ich gesehen, dass Gott oft die Mutigen unterstützt. Also er ist oft mit uns, wenn wir Mut für ihn aufbringen. Und mich erstaunt einfach, wie mutig Jesus hier war. Dass er zurückgeht nach Judäa, in die Gefahr, in die Furcht hinein und das mit Gott macht. Also kennst du schon Jesus? Jesus war mutig. Genau, wir lesen weiter. Jetzt eine längere Passage, weil wir wollen die Geschichte auch irgendwann fertig kriegen. Vers 11 bis 31 lesen wir. Gesundheit. Das sagte er und sprach danach zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von seinem leiblichen Schlaf. Da sagte er zu ihnen frei heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Ich muss ab und zu was trinken, wenn wir heute ist. Genau, also es ist eine längere Stelle. Generell, muss ich sagen, fand ich die Vorbereitung auf dieser Predigt sehr inspirierend für mich persönlich, weil einfach gemerkt habe, wenn man so eine Geschichte einfach mal tiefer reingeht, wie viele Punkte da drin sind. Also ihr seid ja sicherlich auch schon etwas, oder viele von euch, etwas bewandert in der Bibel, habt schon viel gelesen. Aber wenn man mal so wirklich reintaucht in so eine Geschichte, meine Güte, lebendiges Wasser, sage ich dazu. Genau. Ein Punkt, den ich cool fand oder generell interessant, ist, dass Martha und Maria echt enge Freundinnen von Jesus zu sein scheinen. Und mir ist dann auch in der Vorbereitung so aufgefallen, ich finde es eigentlich bezeichnend, wie viele Geschichten von Jesus mit Frauen stattfinden. Vor allem für die damalige Zeit, wo es nicht gang und gäbe war, dass Mädels und Jungs so viel miteinander unternehmen, sondern es war echt so was Besonderes eigentlich, ne? Und ich denke jetzt an viele Geschichten, wo Jesus mit Frauen interagiert hat. In die Geschichte, wo die Frau sein Gewand berührt hat und geheilt wurde. Die Geschichte vom Frau am Brunnen und wo Jesus vom lebendigen Wasser erzählt. Die Geschichte der Ehebrecherin, die gerettet wurde durch Jesus. Mir ist aufgefallen, die Frauen waren die Letzten, die bei ihm am Kreuz waren und die Ersten, die ihn auch nach der Auferstehung wieder gesehen haben. Und ich würde sagen, wir können also sehen, Frauen sind extrem wichtig im Leben Jesu und gleichermaßen wertgeschätzt, würde ich sagen. Und auch diese Predigt, also ich habe jetzt die große Freude, hier vorne zu stehen, aber es war auch echt Intimarbeit mit meiner besten Freundin und Frau Alix. Also ist jetzt nicht so, dass ich das hier von mir erzähle, sondern ich glaube, Gott hat auch eine wunderschöne Harmonie geschaffen, wo wir Brüder und Schwestern uns einfach gegenseitig ergänzen. Genau, und ich wollte es einfach auch, ist mir einfach aufgefallen, dass es so ein großer Punkt ist, dass Jesus viele tolle Beziehungen zu Frauen hatte. Und ich bin ein großer Freund auch von so Gangsterfilmen der 90er Jahre, wo die sich teilweise alle über den Haufen schießen. Ich habe so gedacht, eine Welt ohne Frauen, so diese Gangsterfilme, sieht schon nicht so gut aus am Ende immer. Ist schon ein bisschen überspitzt, aber wir brauchen einander. genau, deswegen, ich denke einfach, Schwestern, danke für alles, ihr seid extrem wichtig, wir brauchen einander. Und daher hier auch, ich glaube, im Namen aller Brüder, mein Dank und auch Anerkennung für euch, Schwestern. Genau. Okay. Cheers. Ja, es gibt noch einen Punkt in diesem Abschnitt. Nächste Folie gerne. Achso. Doch, die davor war richtig, sorry. Ja, wir lesen nochmal 22 bis 27. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung im jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Nächste Folie bitte. Genau. Das ist eine Chemieformel. Ich bin extrem schlecht in Chemie. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Chemieformel auch ist. Vielleicht sitzt hier irgendein Chemiker und so, das ist das Kohlenstoffdioxid hoch 2 oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe einfach Chemieformel auf Google gesucht und das kam raus. Generell glaube ich einfach, wenn ich so an Jesus Wirken denke und seine Wunder, scheint es fast wie so eine chemische Formel zu sein, dass er immer Glauben voraussetzt für sein Ergebnis, Glauben für seine Wunder. Also wenn ich an so die Stellen denke, ist immer irgendwo die Frage am Ende, glaubst du das? Oder wo ist dein Glauben? Und dann kommt der große Wasser zu Wein. Aber oft ist es wirklich, Glauben ist die Voraussetzung. Eine Folie weiter, bitte. Ich habe gegoogelt und es gibt einige Stellen, also so in der Konkordanz, wie das heißt, Bible Server, kann ich nur empfehlen. Und meine Güte, gibt es viele Stellen, wo dann steht, ich muss mich umdrehen, weil sonst sehe ich die alle nicht. Oder warte. Na, ich muss mich umdrehen. Guck mal, das ist nur, ja, dann verhaue ich sie irgendwie. Matthäus, Markus und Lukas, extrem viele Stellen, wo der Glauben die Menschen heilt. Ich lese mal nur die wichtigen Zeilen vor. Als Jesus den Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, die Frau wurde gesund. Euch geschehe nach eurem Glauben. Dein Glaube ist groß, daher dir geschehe, wie du willst. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Er sprach zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen. Er sprach zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Kurzum, Glauben hilft. Genau, ich denke, wenn wir jetzt wieder nachdenken, wie ist Jesus? Wie war Jesus? Jesus will Glauben haben für sein Wirken, für seine Wunder. Ich habe mir vorgestellt, es ist wie so ein Security-Check am Flughafen. So, du willst durch, du willst ein Wunder haben. Erstmal, piep, piep, wo ist der Glauben? Also, ich glaube, echt, Glaube ist ein wichtiger Teil. Und es ist nicht immer einfach zu glauben. Und deswegen wollte ich auch jetzt mal spezifisch einen kleinen Exkurs wagen und an diejenigen sprechen, die in der Gemeinde aufwachsen. Oder so wie ich in der Gemeinde aufgewachsen sind, umgeben von Gläubigen. Ich distanziere mich jetzt extra von dem Wort Kingdom Kid, weil es ist so ein Seifenblasenwort, wo ich das Gefühl habe. So, keine Ahnung, jede Geschichte ist individuell. Und lass uns das einfach aus unserem Gemeindewortschatz streichen irgendwie. Aber ich glaube, gerade wenn man in der Gemeinde aufwächst, ist es nicht selbstverständlich, einen eigenen Glauben zu erlangen. Also es ist gar nicht so einfach, wenn man merkt, um einen herum sind alle gläubig und insgeheim hoffen natürlich auch alle, dass man sich irgendwann taufen lässt. Aber es ist nicht einfach, dann wirklich seinen eigenen unabhängigen Glauben daraus zu entwickeln. Deswegen wollte ich jetzt kurz einfach davon erzählen, wie das mir, wie es mir, ich will nicht sagen gelungen, aber doch gelungen ist, meinen eigenen Glauben zu entwickeln. Mir ist einmal aufgefallen, der Glaube fällt nicht so, so ponyhofmäßig auf einen runter. Ne? Also der Glaube entsteht echt im Ringen. Vielleicht hätte ich noch so ein Ringerbild googeln sollen, wo die hier miteinander ringen. Aber ich glaube, dort genau dazwischen entsteht halt Glauben. Und für mich war meine geistliche, also ich wurde am Ostermontag, Jan hat ja mit mir die Bibel studiert und kongratuliert, am Ostermontag wurdest du 12. Ich wurde ja da am Ostermontag, das ist mein 12. geistlichen Geburtstag. Aber ich kann sagen, seit meiner Jugend war meine geistliche so Krankheit in Anführungsstrichen oder Herausforderung die Zweifelitis, würde ich sie nennen. Also generell, ich habe immer dazu tendiert, auch als Mensch, ich hinterfrage sehr viel. Schon als Jugendlicher, als ich im Bus saß, ich weiß noch genau, ich war wirklich nicht alt und ich dachte, Steffen, wenn du irgendwann älter bist, erinnere dich, dass du immer viel nachgedacht hast, schon als du jung warst. Und ich weiß noch, dass ich das dachte. Genau, also ich habe immer viel hinterfragt, auch schon in der Kinderklasse viele Fragen gestellt. Wie funktioniert das? Ja, genau, können die Leute ein Lied von singen? Tut mir leid. Aber es hat mir auch geholfen, weil wenn man da durchgeht durch diese Zweifel, festigt es ja auch den Glauben. Aber für mich, als ich dann 18 war, war echt so, also ich war schon seitdem ich 16 war getauft und dann mit 18, ich hatte immer noch diese kleinen so pieksenden Zweifel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal im Glauben, man will komplett glauben, aber dass diese so kleine Stimme, man ist so, ah. Und ich hatte echt die Schnauze voll, sorry, aber von dieser kleinen Stimme immer diese kleinen Zweifel zu haben. Und deswegen, als ich dann in Indonesien war, habe ich gesagt, so, wir machen jetzt Tacheles Gott. So, ich setze jetzt ein Ultimatum. Es war Oktober 2012. Soll man zwar nicht machen, aber ich habe es gemacht. Ich habe gesagt, bis Neujahr suche ich dich jetzt von ganzem Herzen, volles Rohr. Und wenn ich dich dann nicht finde, dann lass ich es bleiben. Wirklich. Aber ich habe gesagt, so, ich gebe jetzt 3 Monate, wo ich ringen werde. Ich werde mich so reinlegen, dich zu finden, weil ich nicht mehr diese Zweifel haben will. Genau, und ich weiß noch, dann gab es echt krasse Momente, wo ich auch so alleine in meinem Zimmer saß und ich saß da wirklich so, weil ich so getan habe, als sei Jesus hier in seinem Geist neben mir. Alleine in meinem Zimmer, sah vielleicht komplett verrückt aus, wenn die Leute reingekommen wären, so was mit dem los. Aber ich war echt so, ich wollte unbedingt Gott finden, ich wollte für diese Beziehung ringen. Und ich kann euch sagen, es ist gut ausgegangen. Aber es war nicht leicht. Und es war auch nicht so, ach, dann suchst du Gott und 2 Tage später hast du die Erkenntnis und schwebst auf einer Wolke. Nee, vielmehr war das echt so, letzten Moment hat eine ganz besondere Person in meinem Leben mir ein Buch geschenkt. Eigentlich bin ich nicht so der mega geistliche Bücherleser. Aber dieses Buch hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Also für Gott hat es echt diesen Turn gebracht. Vielleicht fragt ihr euch, welches Buch, ich weiß nicht. Nee, aber für mich war es das Buch Mere Christianity von C.S. Lewis. Es ist ein sehr intellektuelles Buch, aber für mich irgendwie genau das, was ich zu dem Moment gebraucht habe. Ich weiß auch noch, auf der Rückseite stand, glaube ich, sowas wie für den Intellektuellen, der nicht ganz glaubt, aber glauben will und so. Ich war so, okay, schau mal. Aber es war wirklich, wirklich unglaublich. Und dann auch so sind mehrere Wunder in meinem Leben passiert, viele Erfahrungen, wo ich dann halt im Frühjahr 2013 echt zum eins der ersten Male wirklich in den Sternenhimmel geguckt habe, gebetet habe und gesagt habe, danke. Danke, dass ich glauben kann, weil es ist so schwer, also wenn man diese Zweifel im Weg hat und dann einfach beten zu können und zu glauben. Es war ein echtes Geschenk, für das ich echt dankbar bin. Genau, und deswegen jetzt an euch jetzt, die in der Gemeinde aufgewachsen seid. Erstmal einfach Chapeau an euch. Chapeau, dass ihr heute hier seid. Chapeau, dass ihr sucht, ob getauft oder nicht. Das ist mir Jacke wie Hose jetzt gerade. Also ich finde es einfach toll, dass ihr hier seid. Und ich kann euch sagen, für mich, ich musste ringen darum, um meinen eigenen Glauben zu kriegen. Ich kann euch ermutigen, das ist der Weg. Also Gott sagt, er wird sich finden lassen. Und genau, Chapeau, aber dass ihr heute hier seid und nur weiter so. Genau. Aber wenn wir jetzt über Jesus nachdenken, wenn wir seine Wunder sehen wollen, brauchen wir Glauben. Jesus will Glauben für seine Wunder. Das war mein nächster Punkt. Okay, jetzt habe ich auf meinem Zettel stehen, durchatmen und fragen, ob ihr noch dabei seid. Ja, okay, sehr schön. Weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende, sie geht weiter. Vers 32 bis 36 lesen wir jetzt. Und ich trinke noch mal was. Ich kann euch echt sagen, alle, die ihr nicht so oft predigt, nehmt euch eine Wasserflasche mit, wenn es euch so geht wie mir. So viel zu reden, ist es ganz schön trocken für den Mund. Genau, Vers 32 bis 36. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie zu ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antwortete ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Für mich ist der Vers 35 einfach besonders. Luther schreibt es natürlich wieder voll verrückt. Er schreibt, ihm gingen die Augen über. So überhaupt nicht mehr aktuelles Deutsch. Aber Jesus weinte in dem Moment. Ne? Und ich finde es einfach besonders, weil Jesus ist der Herr der Welt. Also die Welt erschaffen. Wir sind alles so Murks für ihn. Also nicht Murks für ihn, aber weißt du, wir sind Ameisen im Gegensatz zu seiner Macht. Und trotzdem weint er um seine Geliebten. Und was das mir zeigt, ist das Jesus liebt tief. Das ist kein Scherz. Das ist keine so oberflächliche Liebe, wo so, wir haben uns alle lieb. Jesus liebt tief laut dieser Stelle. Er weint. Auch als Mann weint er. Und ich weiß, manchmal können wir als Männer nicht besonders so, es ist nicht das Angenehmste der Welt, voreinander zu weinen. Es ist jetzt nicht so unser Hobby, dass wir uns treffen und zusammen weinen. Weil ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Also, nee, aber man macht sich halt extrem verletzlich in dem Moment, ne, wo man weint und wo man zeigt, wie zerbrechlich man irgendwie eigentlich ist. Ich weine ab und zu, sage ich ganz ehrlich. Auch nicht nur ab und zu, obwohl, ja, keine Ahnung. Für mich eine Sache, wo ich wirklich zu Tränen gerührt war. Es war echt eine prägende Geschichte in meinem Leben. Dann will ich wieder über Indonesien reden. Es sind auch andere Dinge in meinem Leben passiert, außer Indonesien, aber ich dachte, es ist cool, wenn der rote Faden hier so in der Predigt bleibt. Aber in Indonesien musste ich oft mit dem Zug zur Arbeit fahren. Ich habe da für Hope als Englischlehrer gearbeitet. Und diese Züge waren ziemlich phänomenal. Ich weiß nicht, ob phänomenal das richtige Wort ist. Sie waren einfach extrem. Weil es gab zwei Arten von Zügen. Einmal so die höhere Klasse, wo das Ticket so 3 Euro gekostet hat. Und dann die niedrige Klasse, wo es so 10 Cent gekostet hat, gefühlt. Und ich bin ab und zu auch mit dem 10-Cent-Zug gefahren. Und dieser Zug ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Also da fahren Leute, weil wenn es so zu den Rush-Hour kommt, dann klettern die Leute aufs Dach von diesem Zug, weil es so voll ist. Wöchentlich sterben dabei Leute. Und als ich das erste Mal gesehen habe, mir sind wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe es nicht geglaubt. Aber wenn du dann nicht zu den Rush-Hours fährst, dann können halt auch Bettler und arme Leute in diesen, oder auch Verkäufer ihre Sachen anbieten in diesen Zügen. Und in diesen Zügen, was auch noch besonders ist, die haben keine Türen. Also es hört sich vielleicht komisch an, aber da, wo eine Tür sein sollte, für uns Westeuropäer, ist halt keine Tür. Ist einfach so ein Durchgang. Und dann fährt dieser Zug mit 70, ich weiß nicht, wie schnell die fahren, aber so 60, 70 Stundenkilometer und du kannst jederzeit rausspringen, wenn du Bock hast. Also das ist schon ziemlich krass. Und was mich dann echt getroffen hat, also ich war schon ziemlich abgehärtet, würde ich sagen. Man sieht dann schon ziemlich krasse Sachen in diesem Zug. Ich weiß noch, ich habe dann einen Bettler gesehen, der hat keine Füße, nichts gehabt. Also war bis hier quasi ging nur sein Körper und er hat sich durch den Zug gezogen mit seinen Armen und ein Fegeblech in der Hand und hat gefegt und dann gebettelt. Und ich dachte so, boah, also das war krass. Also ich war schon, hab mich schon mitgenommen und dann saß ich da aber dann und es gibt auch relativ viele blinde Bettler und das fand ich auch nicht ohne, weil in diesem Zug, wo es keine Türen gibt und blinde Leute, ist jetzt nicht so ungefährlich. Und dann gab es einmal eine Situation, wo zwei blinde Bettler ineinander gelaufen sind, quasi im Zug und sich dann so freundlich aber irgendwie geholfen haben, aneinander vorbeizufinden und es hat mich einfach überwältigt. Ich bin da so in Tränen ausgebrochen in dem Moment, weil ich es nicht gefasst habe, dass sowas existiert, dass sie da so freundlich dann aneinander vorbeifinden, obwohl sie beide blind sind. Also das hat mich echt, echt, echt getroffen. Und ich habe da geflennt wie ein Baby. Sah bestimmt komplett bescheuert aus. Alle Indoneser und ein Weißer, der dann da so sitzt und flennt. Und wir wissen so, pff. Ja, das hat mich echt mitgenommen. Und ich glaube, aber so kann sich echt Gott auch fühlen. Ich glaube, also in dem Moment kann es echt sein, dass es der Geist war, und ich mich im Moment so gefühlt habe, wie Gott sich manchmal bei uns fühlen kann, dass er uns einfach liebt, dass er dich tief liebt, dass er ein emotionaler Gott ist, der wirklich eine Beziehung zu dir haben will und es nichts Oberflächliches ist. Deswegen hier der Punkt, kennst du schon Jesus, dann weiß, Jesus ist jemand, der tief liebt und der dich tief liebt. Genau, dann lesen wir noch das Ende der Geschichte. Vers 37 bis 45. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht aufmachen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sag ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Trinkpause. Ich denke einfach generell, was ein Wunder. Also diese ganze Geschichte von Lazarus, glaube ich, einer meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und er hat ihn auferweckt von den Toten. Und also soweit ich weiß, im Johannes zumindest direkt danach, das nächste, es gibt ja diese Unterkapitel und da steht, danach kommt direkt der Entschluss, Jesus zu töten. Also wer weiß, es kann sein, dass das sein letztes Wunder war, bevor es losging und er getötet werden sollte. Und ich denke, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Jesus das wusste. Dass wenn er dieses Wunder tut, er wahrscheinlich deswegen der ganze Prozess losgeht, dass er getötet wird. Und deswegen finde ich es umso also besonderer, wenn das überhaupt ein Wort ist, dass er es tat und er einfach hier so seine Liebe bewies. Genau, fassen wir zusammen. Kennst du schon Jesus? Ich glaube, wir konnten anhand dieser Stelle gemeinsam feststellen, Jesus war jemand, der besondere Freundschaften hatte mit Lazarus, Martha und Maria und dass Männer und Frauen gleichermaßen eine wichtige Rolle in seinen Beziehungen gespielt haben. Jesus war mutig, like crazy, er war echt mutig, er ist zurück nach Judäa gegangen, obwohl es dort gefährlich war. Jesus will Glauben haben für seine Wunder. Auch anhand seiner Frage an Martha, glaubst du das? Er möchte wissen, dass wir glauben. Und last but not at all least, Jesus liebt dich tief. Und das zeigte er wie, an dem, wie er weinte, auch in der Situation. Nun können wir im Abendmahl einfach an ihn denken, ihn sehen am Kreuz und einfach wissen, wie tief er dich geliebt hat. Und nicht nur, wer er war, sondern vor allem, wie er war, auch als Mensch. Und vielleicht dürfen wir heute einfach ein Stück weit mehr begreifen, genau, wer, aber vor allem, wie Jesus war. Lasst uns zusammen beten. Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich war so erstaunt, diese Woche irgendwie in der Predigtvorbereitung zu sehen, wie viel da drin steckt, Gott. Einfach, was wir da alles rausholen können, Vater. Und ich bin echt ein Fan von dir, von Jesus, wie du quasi auf der Erde warst und wie sehr du geliebt hast. Ich versuche, das ist so meine Mission 2022, ich will das begreifen, einfach zu verstehen, wie sehr du mich liebst. Und ich bin so sicher, dass du uns so tief liebst, Gott. Und dafür bin ich dir so dankbar, dass du sogar ans Kreuz gegangen bist für uns. Es ist so verrückt und ich möchte ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam diesen Weg zum Kreuz verinnerlichen können, Gott, dass du das für uns gemacht hast. Nicht für alle, aber für uns sogar individuell, für jeden Einzelnen von uns, weil du uns so, so liebst. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar, Vater. Und bitte leite uns jetzt im Abendmahl, bereite einfach unsere Herzen auf dich vor, später einfach, dass wir dir nah sein können, durch diese Predigt, aber auch durch dein Wort einfach, Vater. Und dass wir in der kommenden Woche mit dir wandeln können, Vater, uns connected fühlen zu dir, Vater. Ich danke dir für alles und bete in Jesu Namen. Amen.